Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Andrea Gerg.
Herzlich willkommen. Knapp 2 Jahre ist es her, dass die mutmaßliche RAF-Terroristin Daniela Klette in Berlin verhaftet wurde. Und dieses Ereignis, das spielt eine gewisse Rolle im neuen Roman von Ulrich Wölk, in dem er die Geschichte der Ethikprofessorin Ruth Lember in Berlin fortsetzt. Ein großes Romanprojekt mitten aus unserer Gegenwart heraus. Und ich freue mich sehr, gleich mit Ulrich Wölk darüber zu sprechen. Es geht um eine Frau in mittleren Jahren, Ruth. Sie ist Ethikprofessorin in Berlin. Ihr Vater ist gerade gestorben, von ihrem Mann hat sie sich getrennt und die Tochter geht eigener Wege. Ein Leben im Umbruch also. Es könnte noch mal so richtig losgehen, aber stattdessen klopft ständig die Vergangenheit an, ihre eigene und die ihrer Familie. Davon erzählt Ulrich Wölk in seinem neuen, sehr gegenwärtigen Roman Hellere Tage und ich freue mich, dass er jetzt hier ist. Hallo, herzlich willkommen, Ulrich Wölk.
Ja, guten Dank. Guten Tag. Ich freue mich auch, hier zu sein.
Ruth Lember, so heißt ihre Hauptfigur, die ist so, ich habe schon gesagt, so in mittleren Jahren, so Mitte 50 sowas.
Ja, und 56, glaube ich.
56 und es sind eben, ich habe gerade gesagt, so einige Dinge passiert. Der Vater ist gerade gestorben, vom Mann hat sie sich getrennt. Wo steht diese Ruth in ihrem Roman?
Naja, sie steht in einer Situation, selber sozusagen ihr Leben neu zu ordnen. Also beruflich, man muss ja wissen, es gibt eben einen Vorgängerroman, in dem diese Dinge, die sie jetzt gerade kurz angerissen haben, erzählt werden. Und nun muss sie eben ihr Leben neu sortieren, muss eben als alleinstehende, berufstätige, durchaus auch erfolgreiche Frau, aber schauen, wie es nun für sie weitergeht. Und was mich eben auch sehr interessiert hat, wie geht es mit ihren Beziehungen zu ihrer Tochter weiter, wie geht es eben dann, die Frage, wer war der Vater, spielt eine Rolle. Also es finden eben viele Dinge statt, die sie selber für sich, wenn man so will, neu in ihr Leben integrieren muss.
Sie haben es jetzt schon selber angesprochen, sie spielt auch im Roman Midsommertage die Hauptrolle. Mhm. Der spielt ein bisschen früher, da ist sie auch noch verheiratet. War das denn gleich so als Fortsetzung geplant oder ist das erst im Roman quasi entstanden?
Nein, das war gar nicht geplant. Der Roman Midsommertage endet ja sehr offen und ich bin dann bei Lesungen tatsächlich, also fast immer gefragt worden, sagen Sie mal, Herr Wölk, wie geht es denn eigentlich weiter?
Also hier werden noch Leserwünsche erfüllt.
Ja, sozusagen. Und ich wollte aber gerade, jetzt nehmen Sie mir das vorweg, sagen, dass ich natürlich mich als Autor nicht als jemanden verstehe, der gewissermaßen Leserwünsche eben erfüllt. Es ist dann aber tatsächlich so, dass ich selber in der Zeit danach sozusagen sehr viel Gefallen daran gefunden habe, darüber nachzudenken, wie könnte die Geschichte von Ruth weitergehen, nachdem sie nun quasi alles verloren hat. Und das hat mich dann nicht mehr losgelassen. Und dann etwa vor ziemlich genau 2 Jahren, kann man sagen, etwa ja im Frühjahr 2024, habe ich dann gesagt, gut, dann mache ich das eben. Dann erzähle ich diese Geschichte weiter.
Und sie ist jetzt am Anfang, sie lebt jetzt allein, hat eine Wohnung in Moabit und besucht eigentlich immer ihren Vater. Der wohnt in so einem Seniorenheim und der stirbt dann. Und dann beim Aufräumen entdeckt sie so einen Stapel Briefe und findet eben heraus, der Vater, der war eigentlich schwul. Also der hat Männer geliebt. Jetzt ist sie ja eine ganz moderne Frau und findet das natürlich nicht anstößig. Aber das löst doch einiges in ihr aus.
Ja, ich glaube, das geht uns vielleicht vielen so. Wir sind natürlich alle so sozialisiert. Also ich spreche jetzt da doch sehr explizit auch von unserer Generation. Wir sind die erste vielleicht, die damit aufgewachsen ist, dass es eine gewisse Selbstverständlichkeit hat, dass es Homosexualität gibt. Ich bin 1987 nach Berlin gekommen. Da gehörte das einfach dazu. Und selbstverständlich haben wir überhaupt keine, wie soll ich das sagen, Schwierigkeiten damit, um das mal so zu sagen. Und trotzdem ist, glaube ich, dann die Entdeckung, dass der eigene Vater homosexuell war und offenbar das nur im Verborgenen hat ausleben können, nämlich eine bürgerliche Ehe geführt hat und eben auch eine Tochter hat. Ich weiß nicht, ob es dann emotional auch so einfach ist. Rational wissen wir das und wir haben das gelernt und wir wissen auch, dass das richtig so ist. Aber emotional zu erfahren, dass der Vater vielleicht ein sehr viel anderes Verhältnis zur Mutter hat, weil wir leben ja immer noch auch in dem Ideal, dass auch Kinder das Ergebnis einer Liebesbeziehung sind, auch einer erotischen Liebesbeziehung, wenn man so will. Und wenn man dann herausfindet, dass das alles doch deutlich anders gewesen sein muss, macht es, glaube ich, schon etwas mit einem. Und das hat mich speziell im Falle von Ruth natürlich interessiert. Und deswegen habe ich davon erzählt.
Und darum geht es ja ganz viel in diesem Roman. Was für Liebesmodelle gibt es eigentlich noch oder Liebesmöglichkeiten? Oder auch, welche Rolle spielt Sexualität, die Geschlechterordnung oder eben auch der Körper? Und das fand ich doch erstaunlich. Also es geht auch viel darum, wie ist das als Frau, wenn man älter wird? Wie erlebt man da noch seinen eigenen Körper? Jetzt haben Sie ja als Mann das geschrieben. Haben Sie sich da irgendwie rückversichert bei jemandem, ob das auch so gut hinhaut? Also ich finde, Sie haben es super beschrieben.
Danke, sehr vielen Dank. Ja, ich ich habe sozusagen einige Leserinnen, in der ersten Linie natürlich meine Frau, die mir, wenn ich mich da sozusagen völlig falsch liegen sollte, mir natürlich das sagen würde und korrigierend eingreifen würde. Ich habe eine Agentin, Karin Graf, die liest die Dinge sehr gründlich. Also ich habe da verschiedene Stimmen, die mir da auch, wenn ich wirklich Dinge falsch machen würde, um es mal so auszudrücken, mir was sagen würden. Andererseits bin ich aber auch der Fall, dass es jetzt nicht so ist, dass man ja als Mann nun gar keine Ahnung davon hat, wie ein alternder Körper auf einen wirkt. Mhm. Ja, damit müssen auch wir Männer uns auseinandersetzen. Und dass es natürlich da spezifische Unterschiede geben mag, ist schon richtig. Aber die grundsätzliche Problematik, älter zu werden, auch im körperlich älter zu werden, die haben wir Männer ja auch. Mhm.
Absolut. Es ist aber nicht so, dass Ihr Roman jetzt ein Liebesroman wäre oder ein Midlife-Krisenroman, sondern es geht auch explizit um politische Haltungen, denn die Ruth, die besucht ihre Tochter Jenny, die lebt in so einem besetzten Haus in Friedrichshain und da lernt sie den Nachbarn kennen, mit dem bahnt sich dann was an und dann stellt sich raus, dass der womöglich auch mit der RAF zu tun gehabt haben könnte. Also das ist wieder die Vergangenheit, denn sie selber war auch mal so im linken Milieu aktiv. Irgendwie wird sie ihre Vergangenheit nicht los, ihre Hauptfigur.
Ja, ein bisschen gehört das eben auch zu meinem Leben und ich denke vielen Leben in den derer, die in den 70er Jahren, sagen wir mal, ihre Jugenderfahrungen gemacht haben, dazu. Wir sind ein bisschen mit dieser RAF-Geschichte aufgewachsen. Interessant ist natürlich, dass die heutige Generation, für die ist das schon Geschichte, aber eben bei uns ist es doch noch sehr präsent. Und nun will ich gar nicht zu viel verraten, aber Ruth, das weiß man, hat eben mal als politische Aktivistin im linksalternativen Milieu gewirkt. Und insofern beschäftigt sie das natürlich. Und das war dann auch für mich interessant, als ich beschlossen habe, um darauf zurückzukommen, den Roman fortzusetzen, wenn ich dann einfach plötzlich die Zeitung aufgeschlagen habe, kam natürlich auch über die Festnahme von Daniele Klette nochmal dieses RAF-Thema auf einmal in die Medien rein. Und das hat mich natürlich zusätzlich, wenn man so will, auch interessiert, weil das dann für meinen Hintergrund, den historischen Hintergrund dieses Romans, doch wiederum auf einmal aktuell war, dieses Thema. Auch wenn es, wie gesagt, eigentlich ja sehr lange zurückliegt. Aber ich fand es dann doch spannend.
Aber war das nicht auch seltsam? Das war ja, als würden so Gespenster aus unserer Kindheit und Jugend auf einmal wieder auftauchen vor 2 Jahren. Wie ging Ihnen das
damit? Ja, mir ging das auch so ähnlich. Und trotzdem, es hat mich auch, wenn man so will, gewundert. Die ganze Sache wurde ja sogar in einer Sendung, die auch für mich so eine typische 70er-Jahre-Erfahrung ist, nämlich Aktenzeichen XY, gewissermaßen nochmal ins Volk getriggert, über Fahndungsaufrufe, die dann ja offenbar auch zum Erfolg geführt haben. Und das hat mich auch gewundert, dass diese doch, wo man denkt, historisch abgeschlossene Geschichte noch mal derartig politisch virulent geworden ist.
Und man hat ja doch den Eindruck, dass heutzutage sowas auch ganz anders wahrgenommen wird. Also habe ich beim Lesen Ihres Romans auch gedacht, denn Sie zeigen ja auch heutigen politischen Aktivismus über Jenny und ihre Freundin und dieses besetzte Haus. Aber ich dachte so, wir hatten ja gerade einen Anschlag aufs Stromnetz hier in Berlin, aber das scheint irgendwie schon fast wieder vergessen zu sein. Ist das nicht auch faszinierend?
Ja und nein. Trotzdem zeigt die Tatsache, dass es diese Anschläge noch gibt, auch wiederum diese latente Aktualität der eigentlichen Problematik, wenn man so will. Es hat sich ein bisschen verlagert. Heute ist man eben nicht mehr für den Kommunismus unterwegs, sondern fürs Klima. Aber im Prinzip sind der Wunsch, zunehmend vermutlich auch jüngere Leute dann etwas zu tun, natürlich nach wie vor da und radikalisiert sich eben dann auch. Und dann kommen eben solche Anschläge. Es gab eben auch diesen Anschlag auf den Strommast in Grünheide, der dann das Tesla-Werk vor 2 Jahren für eine Woche lahmgelegt hat. Und jetzt haben wir eben den Anschlag aufs Stromnetz in Dahlem gesehen. Und da denke ich halt, da sieht man, der Wunsch sozusagen etwas zu verändern ist da und auch die Radikalisierung ist da. Und da ist es dann doch bis heute aktuell.
Und ich hatte auch den Eindruck, Sie haben auch so ein bisschen in Ihrem Roman untersucht, wie eben diese unterschiedlichen Biotope in Berlin auch davon geprägt sind. Denn die politische Haltung prägt ja auch so eine Stadt. Das geht ja von der teuren, umgebauten Charlottenburger Dachgeschossetage bis eben ins besetzte Haus. War das auch was, was Sie interessiert hat?
Das besetzte Haus hat mich sehr interessiert, eben auch als Wohnort für Jenny, weil zum einen sich da, wenn man so will, die Generationen begegnen. Die eine Figur, eben der Nachbar, ist ja eher eben dieser, ich sag mal, alte RAF-Sympathisant, wie auch immer. Das andere ist eben Jenny mit ihren Mitte 20, die eben auch ihr Leben gestalten möchte, sehr unsicher ist, in welche Richtung ihr Leben gehen soll. Und da war für mich natürlich ein guter Platz, um das miteinander zu verbinden, weil die Jenny ja eigentlich in diesem Roman eine ganz wichtige Figur ist, viel mehr als in dem Roman davor, weil sie jetzt wirklich vorkommt mit ihren eigenen Nöten und eben auch in Bezug auf Ruth vorkommt, weil ja hier solche Dinge auch ins Spiel kommen wie soziale Mutterschaft. Das ist ja nicht die leibliche Tochter von Ruth, sondern ihre Ziehtochter. Und trotzdem, was passiert, das hat mich natürlich brennend interessiert, was geschieht eigentlich mit so einer Beziehung, wenn dann die eigentliche Ehe, die sozusagen das ursprünglich mal als Fundament dieser Beziehung gedient hat, nicht mehr da ist.
Also auch da wieder die Sexualität, die Geschlechterordnung spielt ein. Also ihr Roman ist ungeheuer komplex und enthält sehr, sehr viele Themen, über die sich es lohnt, nachzudenken. Und ich habe mich gefragt, vieles, was darin vorkommt, ist ja tatsächlich auch erst 2 Jahre her. Wie schaffen Sie das so schnell, so unsere Gegenwart zu literarisieren?
Zum einen möchte ich natürlich mal sagen, wenn Sie sagen, der Roman ist komplex, ich finde ihn eigentlich nicht so komplex, weil ich würde eher sagen, ich finde, er ist so ein bisschen wie unser Leben heutzutage so ist. Das heißt, wir stehen morgen auf, hören Nachrichten und werden mit den vielfältigsten Krisen, die ich jetzt, glaube ich, nicht alle aufzählen muss, konfrontiert. Dann kümmern wir uns um unsere Kinder, dann stirbt der Vater oder wir müssen Wohnungen auflösen. Also da, es passiert einfach wahnsinnig viel. Und natürlich habe ich als Autor den Wunsch, diese Dinge, die in so einem Leben passieren, auch in einen Roman hineinzuschreiben, der ja nicht unbedingt ein Roman ist, der jetzt ein Thema nur behandelt, sondern einfach nur einen Ausschnitt aus dem Leben von Ruth zeigt.
Und so wirkt es auch, als steigt man da so ein bisschen ein und guckt ihr so ein bisschen beim Leben zu.
Und man kann mitgehen, genau. Ja. Und das hat mich eben interessiert, also gar nicht die Komplexität jetzt irgendwie diese darzustellen, zu sagen, holla, wie kompliziert die Welt heutzutage ist.
Das war auch gar nicht negativ gemeint, sondern ganz anerkennend, wie viel, wie reich irgendwie dieser Roman ist.
Und das wäre am ehesten als Autor mein Wunsch, dass man eben in der Tat in den Roman einsteigt und diese knapp 2 Monate, die ich da erzähle, mit meiner Figur mitgeht und sagt, ja, das ist das, was ihr da widerfahren ist und das nennt man offenbar Leben.
Und geht das Leben von Ruth denn weiter? Können wir uns da auf eine Fortsetzung freuen?
Ja, das ist jetzt natürlich die Frage musste natürlich kommen. Klar. Das kann ich auch sehr gut verstehen. Aber es ist in der Tat so, dass ich das jetzt nicht wie beim letzten Mal, da wusste ich, erstmal war ich sicher, das mache ich nicht. Ja, und jetzt, nachdem ich es einmal gemacht habe, bin ich natürlich klüger und weiß, man sollte ja nie, nie sagen. Also es ist im Moment nicht geplant, aber ich will es definitiv auch nicht ausschließen.
Sehr gute Antwort, Ulrich Wölk. Vielen Dank für dieses Gespräch in Deutschlandfunk Kultur. Dankeschön, dass
Sie
hier waren.
Sehr gerne, ich bedanke mich.
Und der Roman Hellere Tage ist beim Verlag CH Beck erschienen. Das Buch hat 317 Seiten und es kostet 26 Euro.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Füchse stromern zwischen parkenden Autos herum und Waschbären durchwühlen städtische Mülltonnen nach Fressen. Weil wir Menschen ihren Lebensraum einschränken, sind Tiere gezwungen, sich anzupassen. Einige tun das erstaunlich einfallsreich, andere scheitern daran, Stichwort Artensterben. Mit einer Tierwelt am Limit befassen sich die Verhaltensbiologen Norbert Sachser und Niklas Kästner in ihrem neuen Buch und Susanne Billig hat es für uns gelesen. Der Titel Tierwelt am Limit, das klingt ja schon so nach Alarm. Was meinen denn die Autoren genau damit?
Ja, die beiden Biologen meinen das im Grunde ganz wörtlich. Wir Menschen bringen Tiere weltweit an ihre biologischen Belastungsgrenzen. Und was die beiden hier tun in ihrem Buch, finde ich sehr überzeugend. Sie denken nämlich 2 Ebenen zusammen. Die eine kennen wir aus der Debatte um die biologische Vielfalt, eben dass Lebensräume rar werden, das Klima verändert sich rasant, Umweltgifte wirken und viele Populationen kommen mit diesem Tempo einfach nicht mit. Evolution braucht ja Zeit und wir geben eben keine Zeit. Die andere Ebene betrifft die Tiere, die es eben so nur gibt, weil wir Menschen das so wollen und herbeiführen, die sogenannten Nutz- und Haustiere. Denn die leben ja auch unter den Bedingungen dieses Anthropozäns, dieser Zeit, die so stark vom Menschen geprägt ist.
Aber manchmal, wenn ich abends hier vom Funkhaus nach Hause radel und irgendwelche Füchse da rumstreifen, dann denkt man, ach, die haben es doch eigentlich sich ganz gut eingerichtet, offenbar. Wie finden denn die Autoren sowas?
Ja, die tragen in ihrem Buch dafür auch viele, viele Beispiele zusammen. Und die sind natürlich faszinierend. Die erzählen viel davon im Buch. Also von Stadtvögeln, die zum Beispiel lernen, höher zu singen und lauter zu singen, um gegen den Verkehrslärm anzukommen, oder von Echsen, die in Städten längere Beine entwickeln, damit die auf dem Asphalt schneller davonhuschen können, oder ganz berühmt die Gelbhauben-Kakadus in Sydney, die haben auch gelernt, Mülltonnen zu öffnen, haben das ein bisschen schwerer als die Waschbären und gucken sich dieses Wissen voneinander ab. Das ist natürlich biologisch hochspannend. Wir haben hier Plastizität des Verhaltens, der Gehirne. Man sieht sogar Evolution im Zeitraffer. Aber die beiden sagen auch, das sind eben die sichtbaren Gewinner, und global überwiegen leider die Verlierer, weil eben Artensterben, Bestände schrumpfen, was natürlich auch mit viel individuellem Leid verbunden ist. Und manchmal, auch dafür gibt es Beispiele, kippt evolutionäre Anpassung sogar ins Gegenteil. Insekten tendieren dazu, ihre Eier auf Autos abzulegen oder auf Glasfassaden, weil sie meinen, wegen der Spiegelungen, das seien Wasseroberflächen, und die Eier vertrocknen dann da. Und da führt eben ein eigentlich prima funktionierendes evolutionäres Programm in der menschengemachten Umwelt in die totale Sackgasse.
Aber das waren ja jetzt auch lauter verschiedene Tierarten, Wildtiere, Haustiere, Nutztiere. Sind das nicht eigentlich verschiedene Gruppen, die da so in einen Topf geworfen werden?
Na, die Autoren argumentieren, die leben alle unter den Bedingungen dieses Anthropozäns. Und das gilt eben auch für sogenannte Haus- und Nutztiere. Die machen heutzutage einen gigantischen Großteil der Säugetierbiomasse, das ist dann so das wissenschaftliche Wort, auf der Erde aus. Und deswegen müssen wir die mitdenken. Außerdem, so argumentieren sie auch, sind Schweine, Hühner, Kühe, Goldhamster keine Mängelwesen, wie wir oft gerne und bequemerweise denken, sondern das sind auch hochentwickelte Organismen mit erstaunlichen kognitiven Fähigkeiten, mit vielschichtigen Emotionen. Und in diesen Umgebungen, die wir ihnen zumuten, reizarm, total standardisiert, gelangen die eben schnell an ihre Grenzen. Sie versuchen, sich anzupassen. Sie versuchen zum Beispiel aktiv, ihre Bedürfnisse runterzuregeln, aber halt auch nur in Grenzen gelingend.
Und wenn ich mir jetzt so ein Schwein da in der Industriemast vorstelle, das sind ja wirklich extreme Bedingungen. Wie optimistisch sind denn da die Autoren, dass sich so ein Tier da überhaupt anpassen kann?
Also die Domestikation spielt schon eine gewisse Rolle. In Jahrtausenden wurden eben Hausschweine so genetisch verändert, dass die grundsätzlich mit viel weniger Stresshormonen reagieren auf zum Beispiel die Enge zu den Artgenossen als Wildschweine. Aber als Verhaltensbiologen können die beiden eben auch nur sagen, es gibt Studien, die zeigen, dass Schweine in solchen Bedingungen zu totalen Pessimisten werden. Also die sind überhaupt nicht mehr neugierig, wenn neue Reize auftauchen. Die haben eher Angst, die erwarten nichts Gutes mehr von ihrer Umgebung. Die wissen eben, dass sie überhaupt keinen Einfluss haben auf ihre Lebensbedingungen. Das frustriert die, und dann kommt es eben zu diesen Bewegungsstereotypien, dass die immer in die Stangen da beißen oder aggressiv werden gegen Artgenossen. Anpassung braucht eben Spielraum, und in so extrem restriktiven Systemen, da klar, stoßen die an ihre Grenzen.
Also das klingt schon ziemlich deprimierend, oder zeigen die Autoren da auch noch Lösungswege auf?
Ja, das tun sie auch, das ist ihnen auch ganz wichtig. Also sie betonen eben, Schutzprogramme helfen, Lebensräume wiederherzustellen, Renaturierungen helfen, politische Maßnahmen, die sowas herbeiführen, oder für Tiere in künstlichen Umgebungen natürlich bessere Haltungsbedingungen, bessere Zuchtziele. Na klar, weniger Konsum tierischer Produkte oder die Bedürfnisse von Haustieren wirklich zu kennen und sich darauf einzustellen. Ihnen geht es in diesem Buch darum, wissenschaftliche Grundlagen zu bieten. Sie zitieren hier ohne Ende Studien, und sie zeigen auf, was die Forschungswelt zum Thema zu sagen hat, und möchten eben Orientierung auf dieser Basis bieten. Und in der Summe sieht es so aus, Tiere können sich erstaunlich anpassen an das Anthropozän, aber unsere Aufgabe wäre, uns auch über die Grenzen ihrer Anpassungsfähigkeit klarer zu werden.
Susanne Billig über das Buch Tierwelt am Limit, die erstaunlichen Anpassungsstrategien der Wild- und Haustiere und ihr Scheitern im Anthropozän, von Norbert Sachser und Niklas Kästner erschienen, ist dieses Buch beim Rowohlt Verlag. Es hat 304 Seiten und kostet 26 Euro. Viele Regionen der Welt sind von Krisen und Kriegen gezeichnet und deshalb leben auch zahlreiche Autoren im Exil. Das Projekt Goethe-Institut im Exil wurde in Berlin ins Leben gerufen, um ihnen die Möglichkeit zu Begegnungen und zum Austausch zu geben. Und so sind auch zahlreiche Veranstaltungen und auch Festivals zur Ukraine, zu Syrien oder Afghanistan entstanden. Jetzt kam aber das überraschende Aus für dieses Projekt. Und bevor wir darüber sprechen, was das für Literaturinstitutionen bedeutet, wollen wir Ihnen eine Autorin vorstellen, die auch aus einem Kriegsgebiet aus Gaza nach Berlin gekommen ist, als Stipendiatin am Literarischen Kolloquium in Berlin in Zusammenarbeit eben mit Goethe im Exil. Die palästinensische Autorin und Übersetzerin Ala Al-Khaizi, die unsere Kollegin Jaya Mehrani getroffen hat.
Ala Al-Khaizi sitzt im Kulturzentrum Spohr in Neukölln, umgeben von Videos palästinensischer Performances und Fotografien aus Gaza. Sie schaut sich im Raum um, während sie spricht.
But that photo, it's really painful.
Sie zeigt auf eine Schwarz-Weiß-Fotografie an der Wand, eine Serie von Aufnahmen der Küste Gazas.
All people in Gaza know each other. Yeah, in some way or another. And they're connected.
Aufgewachsen ist die Anfang 30-Jährige in Gaza. Dort studierte sie zunächst englische Literatur, dann Übersetzung an der Islamic University of Gaza. Von der Universität ist inzwischen nur noch Schutt übrig. Für ihre Promotion ist sie vor etwa 6 Monaten nach Dublin gekommen, das sie für einen Monat für einen künstlerischen Aufenthalt in Berlin verlassen hat.
Es fühlt sich an wie 6 Jahre jetzt, nicht Monate.
Über ihr Leben in Gaza zu sprechen und über ihre Familie, die noch dort ist, fällt ihr sichtlich schwer. Immer wieder macht sie lange Pausen, es kommen ihr die Tränen. Wie ein Mensch so viel Zerstörung, Gewalt und Krieg ertragen kann, weiß Ala nicht. Nur, dass ihr das Schreiben und das Übersetzen hilft, etwas in Worte zu packen, das sie selbst kaum verbalisieren kann.
Ich habe einmal eine Geschichte der palästinensischen Autorin und Journalistin Fatima Hassoun aus Gaza übersetzt. In ihrem Stück »Ich habe keinen Wunsch mehr zu träumen« erzählt sie von ihrem Wunsch, während des Krieges in einer Waschmaschine gewaschen zu werden. Das mag schwer verständlich klingen für jemanden, der Krieg nicht kennt. Für mich hat dieses Bild viel Sinn ergeben.
Mittlerweile lebt Fatima Hassoun nicht mehr. Zusammen mit ihrer Familie ist sie bei einem israelischen Luftangriff in Gaza 2025 getötet worden. In dem Essay »The Double Life of a Palestinian Translator«, erschienen 2025, schreibt Ala, wie es war, ihren Text zu übersetzen.
Aus Gaza zu übersetzen bedeutet nicht nur den Völkermord zu dokumentieren, sondern auch die gewöhnlichen Momente des Lebens, die der Krieg auszulöschen versucht. Den Duft von Orangenblüten vor einem Luftangriff, die Stimme eines Kindes, das in einem Klassenzimmer Gedichte rezitiert, das bald zerstört sein könnte.
Für Allah ist das Übersetzen auch ein politischer Akt und ein Ringen zwischen 2 Sprachen, die unterschiedlicher kaum sein könnten. Arabisch, ihre Muttersprache, die poetische Sprache, und Englisch, die Sprache des Rechts, der Politik, der Neutralität. Mitunter belässt Allah deshalb fremdartige Elemente des arabischen Textes, die nur Menschen in Gaza verstehen.
Ich habe zum Beispiel das Wort Sanana stehen lassen. Das ist ein Wort, das wir in Gaza für Drohnen verwenden. Es ist sehr laut und sehr, sehr nervig, damit sich die Leser fragen, was Sanana ist und warum es nicht einfach nur Drohnen heißt.
Die Liebe zur Sprache hat Allah früh entwickelt. Zuerst in arabischen Gedichten bei Mahmoud Darwish, Edward Said, der ägyptischen Schriftstellerin Radwa Ashur. Und dann auch in der englischen Literatur.
I'm obsessed with Jane Eyre.
Ich bin besessen von Jane Eyre. Manchmal ertappe ich mich dabei, wie Jane zu schreiben, was wirklich seltsam ist.
Jane Eyre und Ala Al-Khaizi, eine Romanheldin aus dem viktorianischen England und eine palästinensische Schriftstellerin. Ungleiches, aber doch passendes Paar, beide mit einer bemerkenswerten Widerstandsfähigkeit und Unabhängigkeit. Mit dem eigenen Schreiben hat Ala erst vor etwa einem Jahr angefangen. Der Auslöser, eine E-Mail von James Heaney, einem Anglistikprofessor an der Carlow University in Irland, der sie bat, einen arabischen Text für seine Studierenden zu übersetzen.
In dem Text wird beschrieben, wie der Himmel während des Krieges zur Waffe wird. Als ich dem Professor dann meine Übersetzung zurückschickte, habe ich ihm auch geschrieben, dass es mir überhaupt nicht schwer gefallen ist, zu verstehen, was er ausdrücken wollte. Und er hat mir geantwortet: Allah, warum schreibst du nicht selbst etwas darüber?
Seitdem schreibt sie am liebsten Essays, ab und zu auch Gedichte. Allerdings, das Schreiben fällt ihr schwerer, seitdem sie Gaza verlassen hat.
Es ist mein erster Ramadan außerhalb von Gaza, ohne Familie und Freunde. Also bin ich zur Sonnenallee gegangen, in der Hoffnung, dort Gesellschaft zu finden, umgeben von arabisch-palästinensischen Flaggen und all dem arabischen Essen. Aber es war eigentlich schwer.
Ihre Zeit in Berlin hat ihr klargemacht, dass sie Irland vermisst, wo auch ihre Schwester mittlerweile lebt. Auch wenn es nur einen Ort gibt, an dem sie wirklich sein möchte, an dem sie versucht, mit ihrem Schreiben zurückzukehren.
The version of Allah who lived in Gaza for 30 years is the best version of myself.
Alaa Akhazi war das, palästinensische Autorin und Übersetzerin. Und vergangene Woche, da sollte sie im literarischen Kolloquium mit anderen palästinensischen Autoren lesen. Und das musste dann wegen der Einstellung des Programms Goethe-Institut im Exil an einem ganz anderen Ort stattfinden. Was das Aus dieses Programms konkret bedeutet, das wissen Sonja Longolius und Janika Gellinek vom Literaturhaus Berlin, die jetzt bei mir sind. Hallo, herzlich willkommen.
Hallo.
Hallo, danke für die Einladung.
Ihr Haus, das gehört ja zu dieser Berliner Literaturkonferenz. Das ist ein Verband von freien und institutionellen Einrichtungen. Und Sie haben da auch so jetzt eine Stellungnahme zu dieser plötzlichen Schließung veröffentlicht. Warum haben Sie das gemacht?
Ja, also die Berliner Literaturkonferenz hat sich dazu geäußert. Das sind die institutionellen Häuser, das ist die freie Szene und die Festivals, weil wir alle mit dem Programm Goethe im Exil, Goethe-Institut im Exil zusammengearbeitet haben in den letzten 4 Jahren und sehr erstaunt waren, dass das so ad hoc einfach gestrichen wurde, ohne dass die PartnerInnen informiert wurden rechtzeitig, ohne dass die KünstlerInnen sicher aufgefangen wurden in vielleicht anderen Programmen. Es ist einfach von einem Tag auf den anderen gekürzt worden und das hat uns doch alle bestürzt, weil es ein sehr wertvolles Programm in der Berliner, aber auch darüber hinaus Literaturszene ist.
Also der Aufreger ist auch, dass es so kurzfristig passiert ist oder überhaupt der ganze Vorgang?
Ja, ich denke beides. Natürlich der Vorgang, aber auch diese völlig unverständliche und intransparente Art und Weise, ein Programm von einem Tag auf den anderen abzuschießen, muss man sagen. Also wir hätten heute Abend eine Veranstaltung, die mit Goethe im Exil stattfinden sollte. Und so mit Partnern in der Stadt umzugehen, mit Kulturinstitutionen, das ist uns völlig unverständlich.
Und Sie haben ja auch verschiedene Veranstaltungen immer wieder mit denen gemacht, zusammen All You Can Read. Das müssen Sie jetzt alleine durchführen. Was bedeutet denn das jetzt für so ein Haus wie Ihres?
Das bedeutet im ersten Moment natürlich den immer schlimmen Verlust eines Kooperationspartners. Aber wir glauben, und deswegen haben wir eben auch mit der BLK zusammen dieses Statement verfasst, dass es natürlich weitreichende Folgen hat und ein fatales Signal, ich glaube, für den Kulturstandort Berlin sowieso, aber auch für Berlin als Hauptstadt des Exils ist, wo gefährdete KünstlerInnen und SchriftstellerInnen herkommen können, um sich auszutauschen, um ihrer Arbeit nachzugehen. Also wie kann es zu so einer Entscheidung kommen?
Vielleicht können wir noch mal den Reichtum dieses Programms auch darstellen.
Unbedingt,
also wir haben alleine 2022 bzw. 2023 ein Programm mit Ihnen gemacht, wo wir einen afghanischen Autoren auf die Bühne gebeten haben und eine syrische Autorin. Sie haben zusammen über ihr jeweiliges Exil gesprochen, sich ausgetauscht, ihre Literatur präsentiert und diese Bandbreite einfach zu sehen, also von den Geflüchteten, die Exil suchen in dieser Stadt, die immer, wie Janika eben gesagt hat, Exilstadt war und es auch sein wird, aus Afghanistan, aus Syrien, aus den palästinensischen Gebieten, auch aus der Ukraine, diese Akteurinnen zusammenzubringen auf eine Bühne, ist ein großer Wissens-, Erfahrungs- und Literaturschatz, den wir hier gemeinsam bergen können und der jetzt einfach radikal wegrationalisiert wurde.
Und jetzt war ja eben auch gerade diese Lesung mit drei palästinensischen Autoren und Autorinnen. Das ist ja ein sehr sensibles Thema, der Israel-Palästina-Konflikt, haben wir gerade bei der Berlinale gesehen. Ist es darum auch umso wichtiger, dass sowas stattfindet, oder warum machen Sie sowas?
Ja, ich denke, das ist unbedingt wichtig, dass wir diese Bühnen auch für den Dialog auch über sehr schwierige, komplexe Themen öffnen, weil wo sonst sollen wir sonst über Demokratie reden, über die Konflikte und Kriege und Krisen dieser Welt, wenn nicht auf den öffentlichen Bühnen, wo wir gemeinsam sprechen können mit den Künstlern und Künstlerinnen, Autoren und Autorinnen, die diese Erfahrungen gemacht haben, die sie mitbringen können. Und wie ich gehört habe, die Veranstaltung letzte Woche war eine sehr ruhige Literaturveranstaltung. Und das können wir eigentlich bei uns auch sagen. Wir haben schon mehrere Abende zum Thema Gaza gemacht mit verschiedenen Autorinnen, die in Deutschland leben, aber auch im internationalen Ausland. Und es zeigt sich eigentlich immer wieder, dass, wenn man über Literatur spricht, dass man doch Schritt für Schritt weiterkommt im Verständnis des Gegenübers, des anderen. Und es geht nicht um politische Parolen, die auf diesen Bühnen geschrien werden sollen, sondern es geht darum, über die Literatur etwas über diese Länder, diese Konflikte zu erfahren, über den eigenen Tellerrand hinausschauen.
Ja, und man kann sich ja auch nochmal anschauen oder quasi retrospektiv gucken, was Goethe im Exil, ne, für Schwerpunkte hatte. Nämlich, und das Präteritum schmerzt natürlich, haben sie ja die Aufgabe, KünstlerInnen zu fördern aus Ländern, wo es, ich zitiere, aufgrund von Krieg und Zensur die Goethe-Institute schließen mussten. Und das sind Länder wie Iran und wie Afghanistan und Belarus. Also das waren die Schwerpunkte von Goethe im Exil. Und wir fragen uns natürlich schon, also wollen wir das jetzt einfach nur noch der Kriegsberichterstattung und den Kommentarspalten überlassen? Und warum nimmt man ein so effektives und, ne, für die Stadt so bereicherndes Programm einfach raus?
Und es werden ja auch eben Stimmen oder auch Stimmungen aus eben so einem Gebiet wie jetzt Nahost sichtbar, auf einmal, über die man sonst ja gar nichts erfährt, so in der Tagespresse, nicht? Was haben Sie denn für einen Eindruck, was zum Beispiel jetzt die palästinensische Literatur da letzte Woche, was die Autoren so beschäftigt?
Also wir können vor allen Dingen über die Veranstaltung bei uns im Literaturhaus natürlich sprechen. Und da ging es sehr stark darum, wie kann man eigentlich im Krieg, wie kann man in Krisenzeiten überhaupt noch schreiben? Ist das Schreiben möglich? Und was gibt einem das Schreiben auch vielleicht als Hoffnung oder als Möglichkeit des Überlebens, um überhaupt solche Situationen meistern zu können? Also es ging sehr viel darum, wie wichtig das Schreiben ist und das Weiterschreiben für diese SchriftstellerInnen und wie wichtig es ist, in ihrer Sprache überhaupt Worte zu finden für das, was sie erleben.
Also ganz, ganz wichtig. Ist denn da jetzt schon das letzte Wort gesprochen? Ich meine, Sie haben ja inzwischen gerade hier in Berlin schon eine gewisse Erfahrung mit ständigen Kürzungen, Sparmaßnahmen hier und da und müssen dauernd darauf reagieren. Wie in Stein gemeißelt ist denn das jetzt, dass das abgeschafft ist?
Ja, wir hoffen natürlich nicht, aber das ist eine Frage, die würden wir auch gerne, ich sag mal, an die vierte Gewalt, an die Medien zurückgeben, da mal rauszukriegen, was da eigentlich los ist. Weil auch das Statement ist ja sehr vage. Ich meine, mit Sparmaßnahmen kann man ja heutzutage immer alles begründen, aber das können wir uns eigentlich nicht vorstellen, dass ein ja verhältnismäßig kleines Programm plötzlich von einem Tag auf den anderen wegen einer so großen finanziellen Schieflage gekürzt werden musste. Also da wären wir sehr neugierig, wie es eigentlich dazu gekommen ist.
Ja, ich denke, es wäre eine Frage an den Vorstand des Goethe-Instituts und auch an das Auswärtige Amt, einfach mal nachzuhören und nachzuspüren, warum diese Entscheidung getroffen wurde, gerade in Zeiten, wo wir über Demokratiebildung sprechen. Das war ein Programm, was wirklich demokratiefördernd war. Das restlos zu streichen, ja, was steht eigentlich dahinter für einen politischer Gestaltungswille? Gibt es dafür einen Ersatz?
Ja, und es macht einen wirklich so ein bisschen unglücklich. Also wenn man denkt, ne, wir reden die ganze Zeit über Teilhabe, über Partizipation, über, oh Gott, die Demokratie bricht weg. Und dann wird so ein Programm einfach und offensichtlich ja ersatzlos gestrichen. Und mir kommt es so ein bisschen vor, ja, ne, wenn man die Bäume fällt, dann muss man sich nicht wundern, wenn irgendwann der Hang wegrutscht.
Also wir werden das beobachten und dranbleiben am Thema. Jannika Gelinek und Sonja Longolius vom Berliner Literaturhaus. Vielen Dank, dass Sie hier waren. Dankeschön.
Danke Ihnen.
Danke.
Straßenkritik. Ich heiße Blanca Vives. Ich habe gerade gestern ein Buch fertig gelesen. Das heißt Sira. Die Autorin ist Maria Dueñas. Das ist eine spanische Schriftstellerin. Und das ist jetzt die Fortsetzung von schon ein zweiter Teil, wo die gleiche Person sich entwickelt. Es geht um die Zeit vom spanischen Bürgerkrieg, Beginn vom Zweiten Weltkrieg. Und sie ist Spionin und arbeitet für die Briten. Und dann, bis sie sich durch die Welt verschiedene Aufgaben als Spionin bekommt und so. Sehr spannend, eine tolle Autorin, Maria Dueñas. Und ich habe es mit Freude gelesen. Ich lese auch sehr gerne. Und ich freue mich schon auf das nächste Buch.